Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Plastikmüll gehört in den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Alte Zeitungen passen am besten in den Papiermüll, Bananenschalen in den Biomüll und alles andere gehört in den Restmüll. Das ist wahrscheinlich soweit allen bekannt, aber es gibt noch eine Müllsorte. Eine Müllsorte, mit der wir alle umgehen müssen. Eine Müllsorte, auf die uns unser Hörer Klaus Janz aufmerksam gemacht hat. Und zwar Nachrichtenmüll. Klaus Janz meint damit, was am Ende des Tages in unseren Köpfen übrig bleibt von den vielen Nachrichten, die wir gehört oder gelesen oder gesehen haben. Zum Beispiel, wenn wir in den letzten Wochen immer wieder mal was gehört haben von Waldbränden in Brandenburg.
Das ist jetzt schon ein paar Tage her und da habe ich überlegt, hast du eigentlich gehört, dass diese Brände nicht mehr existieren? Weißt du, wie es den Leuten geht? Weißt du überhaupt, wie das ausgegangen ist? Und das ist für mich nur ein Anlass von vielen, wo ich denke, ich habe mich mit Dingen beschäftigt oder beschäftigen müssen über die Nachrichten, weil ich ein interessierter Mensch bin. Und nachher scheinen die so wie verschwunden zu sein und ich weiß gar nicht, was ist da am Ende eigentlich passiert.
Das ist ein Gefühl, das unser Hörer Klaus Janz eigentlich gar nicht haben möchte. Und es ist auch ein Gefühl, das er ganz bestimmt nicht alleine hat. Und deshalb habe ich ihn eingeladen in unseren Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Ich bin Christoph Sterz aus der Medienredaktion vom Deutschlandfunk und Klaus Janz, der erzählt jetzt nochmal, was ganz genau sein Punkt ist.
Das Problem ist, dass man eine Fülle von Informationen bekommt und die stecken dann in einem drin und als empathischer Mensch macht man sich Gedanken, manchmal leidet man hat Mitleid und dann kommt nichts zurück und man bleibt dann am Ende allein und denkt, was war jetzt der Sinn des Ganzen?
Und was sind das für Meldungen zum Beispiel?
Ich mache es jetzt nur mal aktuell an den Naturkatastrophen fest. Wir hatten sehr viele. Ich habe noch überlegt, jetzt war wieder Griechenland und Italien.
Italien leidet unter der schlimmsten Trockenheit seit Jahrzehnten. Vor allem Norditalien ist betroffen.
Die Ostküste Australiens hat weiter mit Regenmassen und schweren Überschwemmungen zu kämpfen.
Nach dem Gletscherbruch in den Dolomiten werden noch 13 Bergsteiger vermisst.
Und wenn dann Todesopfer sind und es ist nicht klar, wie viele Menschen es sind, dann kommen noch Meldungen danach. Aber oft ist es so, selbst dann ist irgendwann die Nachricht verschwunden und man hat kein richtiges Endergebnis. Was ist denn nun aus allem geworden?
Boah, das ist aber direkt ein großes Thema. Sollen wir da direkt mit anfangen? Was schlagen Sie vor, Herr Sterz?
Ich würde sagen, Herr Bertolaso, ich stelle Sie erstmal vor. Sie sind nämlich hier Nachrichtenchef bei uns beim Deutschlandfunk. Und Sie haben das Ganze ja gerade gehört. Sie sagen, das ist ein großes Thema, aber trotzdem ist es ja eins, ja, das mich persönlich, muss ich sagen, auch oft beschäftigt, einfach weil da so sehr viele Nachrichten sind, die den ganzen Tag so auf einen einprasseln. Mal ganz persönlich, Herr Bertolaso, geht Ihnen das auch so? Können Sie das verstehen, was Herr Janz da sagt?
Ich kann das verstehen. Es gibt aber mehrere Punkte, wo man da anpacken kann. Es gibt also ein grundsätzliches Problem, das sehr schwierig zu lösen ist. Also der Janz hat völlig zu Recht ja eingefordert, dass er erstmal wichtige Themen bekommt, dann aber auch ein Anfang und ein Ende, weil sonst ja eine gewisse Absurdität in der Kommunikation da ist. Da ist aber das Problem schon da, dass viele Menschen ja nicht oder kein Mensch die ganze Zeit Nachrichten verfolgt. Und wir können nicht in jeder einzelnen Nachrichtensendung zu allen Themen, die wir in der vergangenen Woche aufgebaut haben, immer das Ergebnis präsentieren. Vielleicht passiert das 3-4 Mal und Herr Janz oder ich oder Sie haben dann gerade das nicht mitverfolgt. Zweitens, wenn ich das noch sagen darf, dieser Gedanke des Zumüllens der Informationskommunikation, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt ja auch in der englischsprachigen Welt dieses Konzept der Trash News und da ist halt viel die Rede von eigentlich unerheblichen, nicht wichtigen, auch gar nicht mal für die einzelnen Menschen besonders unterhaltenden Nachrichten, die einfach gebracht werden, weil sie vielleicht Reichweite erzielen, weil bestimmte Interessen dahinter stehen. Und von diesem Müll ist in den Nachrichtenkanälen eine ganze Menge zu finden und es ist Aufgabe von Nachrichtenredaktionen, das runterzufahren. Es ist aber vielleicht auch Aufgabe von Menschen, die Medien konsumieren, ihren Medien klarzumachen, dass sie das nicht wollen und so nach dem marktwirtschaftlichen Prinzip.
Das ist doch toll, dass das jetzt auch tatsächlich ja stattfindet, weil Herr Jans das ja gerade schon klar gemacht hat und auch im Verlauf dieses Podcasts ganz bestimmt noch weiter klar machen wird. Ich würde gerne noch jemanden dazu holen in dieser Runde, nämlich Alexandra Borchardt. Sie ist Journalistin und Medienforscherin und war früher selbst im tagesaktuellen Journalismus aktiv, zum Beispiel bei der Süddeutschen Zeitung. Und sie hat vor 2 Jahren ein Buch rausgebracht, das heißt Mehr Wahrheit wagen, warum die Demokratie einen starken Journalismus braucht. Das fängt im Prinzip mit unserem Thema an, Frau Borchardt. Vielleicht können Sie mal erzählen, worum es da am Anfang bei Ihnen ging und geht.
Ja, ich fand das tatsächlich lustig, dass Sie, Herr Jans, die Brände in Brandenburg als Beispiel gebracht haben, weil das Buch steigt tatsächlich mit dem Brand von Notre Dame ein und welchen Aufwand Medien betreiben, um sowas dann 1-2 Tage lang zu covern.
Wenn wir unseren Blick mal mit der Kamera Richtung Hauptportal richten, da sehen wir eine große Fontäne, die sieht man immer wieder.
Die Feuerwehrleute sind dort oben tatsächlich dabei zu löschen und Katharina Zilkowski, unsere Kollegin in Paris, ist uns telefonisch zugeschaltet.
In der weltberühmten Kathedrale Notre Dame in Paris ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Eines der bedeutendsten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt steht in Flammen.
Dann vergeht ein bisschen Zeit und man erfährt fast gar nichts mehr. Und das ist schon sowas, wo sich Menschen, die Nutzerinnen und Nutzer, alleingelassen fühlen, sehr oft vom Journalismus. Und dann fragen sie sich auch recht schnell, warum soll ich mir das denn überhaupt antun? Denn die Lage hat sich ja sehr geändert. Man hat ja heute Nachrichten rund um die Uhr, nicht mehr nur abends die Tagesschau oder morgens die Zeitung im Briefkasten, sondern man kann sich, wenn man möchte, überall auf dem Laufenden halten. Selbst wenn man in der S-Bahn sitzt, bekommt man noch die neuesten Schlagzeilen und man wird dann ständig zugedröhnt. Und tatsächlich ist dieses zu viel und dann gleichzeitig auch noch zu negativ sind die zwei Hauptbeschwerden, die Menschen äußern, wenn sie gefragt werden, warum gehen sie denn eigentlich Journalismus aus dem Weg? Warum meiden sie Nachrichten? Der neue Digital News Report des Reuters-Instituts in Oxford, wo ich auch 2 Jahre lang gearbeitet habe, der stellt das ganz, ganz deutlich raus. Fast 40% der Menschen, die befragt wurden, geben an, sie vermeiden das ab und zu mal zumindest, mit Nachrichten in Kontakt zu kommen, weil es sie ratlos und hilflos zurücklässt. Und das ist genau das Problem, was Sie beschrieben haben, Herr Jans. Natürlich kann ich auch Sie verstehen, Herr Bartolasso, und das wird auch, ich bin selber 25 Jahre lang Journalistin gewesen, tatsächlich wird sich dieses Phänomen ja auch noch dadurch verschlimmern oder hat sich schon verschlimmert, weil Menschen ja nur noch sehr selektiv Nachrichten wahrnehmen. Also wenn man immer die Zeitung gelesen hat am Morgen, dann hatte man ja sowas wie so eine Art Fortsetzungsgeschichte, wenn man dann Glück hatte. Oder wenn man die Tagesschau gesehen hat und das Fußballspiel endete dann irgendwann nach der Tagesschau, dann war tatsächlich, wenn es ein wichtiges Ergebnis war, dann noch am nächsten Abend auch noch mal in der Tagesschau. Also man bekam sozusagen die volle Geschichte oder noch mal kurz erzählt, worum geht's eigentlich. Heute, gerade junge Menschen, nehmen praktisch Nachrichten nur noch über soziale Netzwerke wahr und kriegen immer mehr von diesen Häppchen. Es besteht also fast gar keine Möglichkeit mehr zu schauen, ja, habe ich jetzt die Auflösung oder habe ich immer nur das Ereignis präsentiert bekommen? Und tatsächlich, auch das zeigt der Digital News Report, ist die jüngere Generation, egal welcher Ausbildungsstand, tatsächlich zunehmend verwirrt und versteht Nachrichten deshalb oft auch gar nicht mehr.
Aber ich glaube, das kann man aber auch wieder wenden, denn wenn das so ist, wenn die Menschen über Suchfragen und soziale Medien in erster Linie erreicht werden, dann reicht es ja eigentlich auch beispielsweise zu einem Waldbrand in Brandenburg oder zu dem Fortgang der Geschichte in Paris mit der Kathedrale, immer wieder mal kleinere Informationen anzubieten. Und dann werden die Leute das denn bei ihren Suchen, wenn sie sich für das Thema interessieren, auch finden. Also im Grunde sind es 2 Punkte. Wie gestalten wir unsere Medienverbreitung? Vielleicht muss man auch mal über Medienkunde, über Medienwissen bei den Menschen in der Gesellschaft sprechen. Und das andere ist, warum greifen bestimmte Medien wichtige Themen dann nicht in dem Sinne, wie ich es eben beschrieben habe, auf? Warum gibt es so eigenartige Konjunkturen, die Nachrichtenthemen haben?
Herr Jans, ich würde vorschlagen, wir kommen erstmal zu dem einen Punkt, den Marco Bertolaso gerade aufgerufen hat, nämlich zu der Nutzung von Nachrichten. Tatsächlich ist es ja so, wenn ich irgendwie was höre zu meinetwegen den Waldbränden, dann kann ich ja zum Beispiel im Netz einfach ja da diesen Begriff eingeben, keine Ahnung, Waldbrand, setzen Sie ein, Brandenburg, Griechenland, Portugal, was auch immer. Und dann finde ich dazu ja Informationen und möglicherweise sogar eine Zusammenfassung der Waldbrände des letzten Jahres. Reicht Ihnen das?
Ja, im Prinzip haben Sie recht, aber es ist ja so vieles und es geschieht dauernd gleichzeitig so vieles. Das Problem ist, Sie tragen das in Ihrem Kopf mit sich rum. Dann dürfen Sie schon mal die Radionachrichten gar nicht anmachen, weil Sie werden dann mit bestimmten Themen angetriggert. Und wenn Sie ein halbwegs nachdenklicher Mensch sind, dann nehmen Sie den Tag über mit. Und dann denken Sie immer, wie geht es damit weiter? Und dann müssen Sie irgendwas tun. Sie können natürlich ins Internet gehen, aber Sie müssen dann mehrere Themen im Internet regelrecht abarbeiten. Und ich denke, es wird einfach zu viel. Der Kopf platzt in gewisser Weise.
Das finde ich auch sehr spannend. Und Sie sind ja eigentlich sozusagen der ideale Nachrichtenkonsument, Herr Jans, weil Sie tragen es mit sich rum. Das heißt, der Journalismus, den die Journalisten machen, der bewirkt bei Ihnen was. Und das soll ja eigentlich auch so sein. Aber Sie bleiben dann mit so einer Unzufriedenheit zurück. Und ja, Sie erhoffen sich Aufklärung. Und ich glaube auch, Herr Bertolaso, dass es zu viel verlangt ist von Menschen, dass sie ständig Suchmaschinen konsultieren. Ich glaube, dass die Auswahl der Nachrichten, was ist wirklich Nachrichten wert und was nicht, also was ist nachrichtenwürdig, das ist schon was auf die Redaktionen zukommt. Und nicht nur, welche Nachricht ist es wert, erwähnt zu werden, sondern wie bieten wir das an? Bieten wir das einfach als News an? Bieten wir das an als Erklärstück vielleicht, aus dem man auch was mitnehmen, was lernen kann? Machen wir das in einem visuellen Format? Verzichten wir vielleicht sogar mal drauf? Fragen wir da einen Experten? Ich glaube, dieses Nachrichtenangebot, es ist was neu und wir müssen es berichten. Das liegt uns so, das ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen, weil wir eben Journalismus gelernt haben, auch noch zu einer ganz anderen Zeit. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, vielleicht vor 20, 30 Jahren. Und wir haben es an die nächsten Generationen ja auch immer weitergegeben, dass man sofort elektrisiert ist, oh, da ist was passiert. Das ist ja grundsätzlich auch mal nicht schlecht, aber die Reflexion, warum muss ich das jetzt berichten, für wen ist das wichtig und wie verfolge ich die Geschichte, die kommt doch manchmal einfach zu kurz. Und sehr oft ist ja dieses Ding, ich muss das jetzt bringen, da ist ja im Hinterkopf, warum muss ich das jetzt bringen? Weil sonst vielleicht mein Chefredakteur oder meine Chefredakteurin denkt, oh Gott, die hat ja keine Ahnung, die hat hier was verpennt, weil vielleicht, und das kenne ich von der Süddeutschen sehr, sehr stark, weil ja der Spiegel bestimmt auch was darüber bringt und die machen das vielleicht größer und besser, also müssen wir das auch größer und besser machen, weil ich vielleicht meinen Kolleginnen oder Kollegen zeigen will, dass ich wirklich hier on top of things bin und immer die Nase am neuesten Ding habe. Es gibt ja so unendlich viele Motivationen, warum wir Journalisten uns dafür entscheiden, irgendein Thema hervorzuheben. Manchmal ist es ja tatsächlich auch Not. Ne? Man hatte früher ja dieses Blatt zu füllen und dann gab es große weiße Flecken. Und ja, warum bringt man dann eine Nachricht? Weil noch irgendwo Platz ist oder weil es noch irgendwas zu füllen geht. Also ich glaube, da hat er wirklich einen ganz wichtigen Punkt. Warum machen wir Journalisten das? Wir tun immer so, ja, das ist halt wichtig und der aufgeklärte Staatsbürger, der muss das wissen. Aber letztlich sind es ja auch oft die eigenen Nöte, Bedürfnisse, der eigene Ehrgeiz, vielleicht schneller oder erster zu sein, der uns dazu bewegt, irgendwas einfach mal in den Raum zu stellen. Und wir lassen es dann auch zu gerne wieder liegen und los, weil es dann schon wieder was Neues gibt.
Herr Bertolaso, vielleicht können Sie einfach mal transparent erklären, wann eine Nachricht eigentlich eine Nachricht wird. Also was da so die Entscheidungsrichtlinien und so weiter dahinter sind. Wer das entscheidet, wann was wie reinkommt und was nicht.
Boah, jetzt muss ich mal tief durchatmen. Das ist natürlich die ganz große Frage des Journalismus, ne? Also zunächst mal ist es so, wir haben, um jetzt mal beim Deutschlandfunk zu bleiben, wir haben einen Informationsauftrag, da gibt es einen Staatsvertrag. Da steht schon eine ganze Menge drin, worüber wir zu berichten haben, weil die Gesellschaft über Parlamentsbeschlüsse der Meinung war, das soll jetzt zunächst mal so sein. Das sind politische Entscheidungen in Deutschland, in den Bundesländern, im Bund, in Europa, internationale Politik. Das sind wichtige wirtschaftliche und soziale. So, und so nähert man sich einem Netz, in dem verschiedene Themen drin sind. Und dann kommt es Tag für Tag halt zu Einzelentscheidungen. Und da wird es dann interessant, weil dann auch ein wenig die persönliche Einschätzung einzelner Redakteurinnen und Redakteure eine Rolle spielt, aber auch ein bisschen das, was im Umfeld, wenn alle aufgeregt sind, weil Boris Johnson und so weiter, dann hat man das selber als Redakteur natürlich auch im Kopf. Vielleicht bringt man auch Vorwissen mit und Vorurteile. Ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass es da eine ganz starke subjektive Komponente gibt und dass man die aber nicht auflösen kann, weil Menschen schon immer Menschen sind und dass man die potenziell negativen Wirkungen dieser Bias einfach nur so abfedern kann, indem Redaktionen ständig selbstkritisch in der Diskussion bleiben und auch einzelne Redakteurinnen und Redakteure sich ihre Vorurteile auch immer wieder versuchen klarzumachen, um da auch ein bisschen dagegen arbeiten zu können, wenn sie dann über Themen entscheiden. Ich weiß nicht, ob Sie mit der Antwort was anfangen konnten, das war so ein erster Versuch.
Ich bin ja tatsächlich auch gar nicht der Wichtigste. Herr Jans, konnten Sie damit
was anfangen? Ja, ich meinte auch Herrn Jans.
Also okay, ja, ich kann sicher was damit anfangen. Ich kann das alles auch verstehen. Mein Problem ist nur, ich habe oft das Gefühl, die Nachrichten lassen sich von dem treiben, was passiert, und hecheln dem immer hinterher. Und man könnte ja in der Redaktion sagen, wir brauchen selber eine gewisse Nachhaltigkeit, dieses Wort jetzt mal auf Nachrichten, Nachhaltigkeit, dass wir den Dingen nachgehen und nicht nur zum Jahrestag oder so, oder wenn der Prozess gegen den einen Täter ist, dann wird das Thema aufgerollt, sondern wir selber sagen uns, es hat vor einem Monat gebrannt, oder ich weiß jetzt nicht wann, es war in Brandenburg Ende Juni, wir nehmen uns selber vor, dass wir in einem Monat eine Meldung darüber erneut bringen und dass wir das selber aufgreifen, damit unsere dauerhaften Hörer wissen, das Thema ist verstanden, ist bearbeitet und es darf sich jetzt bei den Hörern setzen. Und da war noch die zweite Idee, ob man nicht bei den Nachrichten selber auch sagen müsste, wir beenden jetzt fürs Erste die Nachrichten zu diesem Thema und melden uns erst wieder, wenn etwas Wichtiges in anderer Hinsicht passiert.
Nachhaltige Nachrichten finde ich großartig. Mich interessiert zum Beispiel die Frage, warum man 3, 4, 5 Jahre über Syrien berichtet und dann Schlag einen Tag gar nicht mehr. Ja, solche Sachen, die gehören sicherlich auch in das mit hinein, Herr Jans, was Ihnen so vorschwebt, als Sie die Kritik geübt haben. Ne? Das ist mir total wichtig. Man muss aber aufpassen. Es darf nicht dazu führen, dass das, was ich eben als subjektiv genannt habe, in noch größerer Art und Weise wieder zurückkommt, dass bestimmte Redaktionen dann für sich entscheiden, ja, also wir greifen jetzt 5 Themen auf, die uns wichtig sind und machen da auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, Politik oder Kampagne mit. Das sind Dinge, die ich als Gefahr durchaus auch sehe.
Aber Herr Jans hat ja schon recht, dass es dieses Hinterherhecheln und dieses Ereignisgetriebene, das gibt's ja durchaus, und machen wir uns ja nichts vor. Also auch an nachrichtenarmen Tagen oder in irgendwelchen Sommerlöchern, die es mal gab, ist ja rund um die Uhr auf der ganzen Welt irgendwas passiert. Also das, was berichtet wird, ist ja oft das, was einem auch irgendwie auf den Tisch fliegt. Früher war das dann vielleicht durch Pressekonferenzen, Presseerklärungen. Das hat sich ein bisschen abgeschwächt. Aber vielleicht ist es die Auslandskorrespondentin, die was angeboten hat, irgendwie eine Geschichte. Aber es ist natürlich auch, da darf man sich ja nichts vormachen, sehr viel günstiger, einfach das aufzugreifen, was über die Agenturen läuft, was man aus irgendwelchen Quellen einfach auf den Tisch bekommt, als wirklich die Initiative zu ergreifen, umfänglich zu recherchieren, nachzuhaken. Denn wo gerade was passiert, da gibt es ja auch dann üblicherweise Pressearbeit, da werden ja dann oft Trauben von Journalisten auch einfach betreut und häppchenweise gefüttert. Und wo das nicht passiert, passiert ja eigentlich trotzdem was. Aber da ist niemand, der darüber berichtet. Und investigativer Journalismus oder auch initiativer Journalismus ist einfach anstrengender, teurer. Man muss sich Informationen zusammensammeln. Ein schönes Beispiel ist jetzt gerade zum Beispiel das SZ-Magazin, das jetzt eine Geschichte gebracht hat übers Ahrtal mit Vorher-Nachher-Bildern. Also vor einem Jahr war da die Flut und jetzt haben die halt die Orte besucht, die Leute gefragt, wie ist es da? Kann ja im Prinzip jeder machen, ist ja genau das, was Herr Jans auch unter nachhaltigem Journalismus versteht, aber das kostet halt Zeit und ja, Recherchekapazitäten und die haben viele Redaktionen ja so gar nicht, weil man ja auch noch viele andere Dinge abbilden muss und an allen Enden der Welt gleichzeitig sein. Insofern, das ist nicht nur diese Bias, die Sie ansprachen, Herr Bartel, also es ist auch wirklich dieses, ja, es geht sehr schnell über Dinge zu berichten, die passieren und es ist mühsamer, über Dinge zu berichten, wo man sich erstmal wieder schlau machen muss.
Ja, also da fallen mir ein paar Sachen zu ein. Im Grunde finde ich das total unterstützenswert, was Sie sagen. Ich finde jetzt die ein Jahr Ahrtal, mal gucken, was da gewesen ist, finde ich jetzt nicht besonders originell, sondern das fällt aus meiner Sicht eher in die Kategorie Jahrestagsjournalismus, den der Herr Jans ja begrüßt, aber eben nicht als ausreichend bezeichnet hat. So, und dann haben Sie gesagt, es passieren auch tatsächlich Sachen also jenseits dessen, worüber die Deutsche Presseagentur berichtet, finde ich total wichtig. Und ich habe selber schon, ich weiß nicht, seit 10, 15 Jahren führe ich so einen kleinen Krieg gegen Windmühlen, wo ich sage, es ist nicht nur ein Ereignis dann gegeben, was für die Öffentlichkeit interessant ist, wenn eine Pressekonferenz stattfindet und wenn diese von Journalisten, Sie haben das ja zu Recht gesagt, Frau Borchert, unter Zeitdruck gerne aufgegriffenen Triggerpunkte da bedient werden, sondern da gibt es vieles andere, was wichtig ist. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt aus meiner Sicht, die muss man ja auch auswählen. Und über die Kriterien, was ist jetzt wichtig, da stehen wir genau vor derselben Frage, ob wir jetzt initiativ werden, so wie Sie das ja zu Recht fordern, oder ob wir DPA-abhängig sind. Also die Auswahl muss ja getroffen werden und dazu braucht man Kriterien und die muss man, glaube ich, die muss jede Redaktion den Menschen, die sie nutzen und unterhalten, also wir jetzt zum Beispiel Herrn Jans, erklären können und darüber in Austausch treten. Und ich glaube, wenn da so ein Prozess mal beginne über einige Jahre, der vielleicht auch so einen Hauch von Bürgerjournalismus und gemeinschaftlichem dialogischen Tun beinhalten würde, dann wären wir Schritte weiter, einmal in Richtung auf das, was Sie, Herr Jans, hier vorgebracht haben, aber auch was gesellschaftliches Akzeptieren von Journalismus, beruflichem Journalismus angeht. Kostet aber Zeit und Geld, da haben Sie, Frau Borchert, natürlich völlig recht.
Ich würde gerne von Herrn Jans wissen, das würde mich wirklich interessieren, was interessiert Sie und was sollte man lieber bleiben lassen? Das interessiert, glaube ich, ja alle Journalisten. Sie haben als ganz wichtigen Punkt Empathie. Sie seien ein empathischer Mensch, haben Sie vorhin gesagt. Und letztlich danach richtet sich ja auch so ein bisschen bei Journalisten so diese Auswahl. Deswegen berichtet man über Sachen, die näher dran sind, größer als über Sachen, die weiter weg sind, weil man davon ausgeht, dass Menschen umso empathischer sind, je näher in ihrer Nachbarschaft irgendwas passiert. Und ja, und es gibt unterschiedliche Themen. Wo denken Sie, was macht der Journalismus gut und was macht er denn nicht so gut? Wovon würden Sie lieber verschont bleiben?
Das weiß ich nicht, weil ich ein sehr breit interessierter Mensch bin. Aber ich kann mich erst dann interessieren, wenn die Dinge auf mich zugebracht werden, weil ich die vorher nicht weiß. Ich kann mich also für einen Brand in Brandenburg interessieren, für eine Waldgegend, die ich gar nicht kenne, wenn mir die Dinge zugebracht werden. Ich kann mich aber auch nicht dafür interessieren, wenn mir die Dinge nicht zugebracht werden. Was mir generell wichtig ist, eine große Breite, und das hören wir ja auch vom Nachrichtenchef, dass er das selber auch sieht und will, gleichzeitig eine begrenzte Menge, aber es muss immer, sobald einmal von etwas berichtet ist, und selbst wenn es der Busunfall in irgendeinem Land weit weg ist, in Simbabwe, Bolivien, wo immer, muss immer danach nochmal berichtet werden. Das muss also so eine Art Minimalforderung an die Redaktion sein. Immer eine Selbstkontrolle. Wir haben aus welchen Gründen auch immer über diese Sache berichtet. Wir müssen das auffangen. Haben wir das aufgefangen? Wir dürfen jetzt nicht wieder ein Jahr warten, bis der Jahrestag ist. Wir dürfen nicht wieder warten, bis irgendein Kollege von dem Prozess gegen den Busfahrer berichtet, weil dann erst kommen die Sachen zurück. Und genau diese Verknüpfung, die will ich aufbrechen, indem die Redaktion selber aktiver agiert.
Herr Jans, ich finde das total interessant, Ihre Idee, und will die vielleicht noch mal ein bisschen weiterdenken. Das würde ja bedeuten, ich sitze in der Nachrichtenredaktion und da kommt eine Meldung von irgendeinem, sagen wir mal, Busunfall in Nigeria rein. Dann entscheide ich mich dafür, diese Meldung zu bringen, aber gleichzeitig greift dann die redaktionsinterne Regel, dass ich auf jeden Fall noch irgendwann eine Folgemeldung, zum Beispiel, ob der Fall aufgeklärt wurde oder wie viele letztlich tatsächlich gestorben sind, dass ich auf jeden Fall noch eine zweite Meldung bringe, damit eine gewisse Nachhaltigkeit gegeben ist. Und ich würde sagen, wenn ich das so mache, dann sorgt das dafür, dass ich bestimmte Meldungen dann vielleicht auch gar nicht erst bringe. Herr Bertolaso, ist das irgendwie so eine realistische und nachvollziehbare Idee für Sie?
Das Prinzip finde ich nicht nur nachvollziehbar, sondern auch wichtig. Ich will es nochmal mit einem Beispiel untermauern. Ich weiß gar nicht, Herr Jans, ob Sie da überhaupt dran gedacht haben, aber das fällt mir oft auf. Es gibt sehr viel Berichterstattung darüber, dass irgendwelche Politiker oder andere Menschen angeblich irgendwas, so Verdachtsberichterstattung, so irgendjemand soll Steuern hinterzogen haben und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und das bleibt dann oft an den Leuten hängen, ruiniert vielleicht Karrieren. Denken wir mal an Christian Wulff oder andere. Dann gibt es Menschen, die ihr ganzes Leben lang damit zurechtkommen müssen, dass wenn der Name bei Google eingegeben wird, kommen 3 Berichte, dass die angeblich irgendwas Schlimmes gemacht haben, aber vom Freispruch ist nirgendwo die Rede. So, und das glaube ich, dass, Herr Jans, das würde mich sehr überraschen, wenn Sie mir da nicht zuschauen oder wenn wir da nicht auf einer Wellenlänge lägen, dass das so eigentlich nicht gehen kann. Jetzt ist aber das Problem erstmal, dass wenn man in einer Nachrichtensendung, in einer Zeitung, wo auch immer, dass die Themen hat, die heute neu kommen und dann gleichzeitig die Themen, die man abschließt von gestern, vorgestern und so weiter, dann hat man vielleicht ein Mengenproblem auch. Das ist gar nicht mal trivial. Und auf Ihre Frage, Herr Sterz, würde man dann anders auswählen? Das ist sehr hypothetisch, weil man ja in dem Augenblick, wo eine Geschichte losgeht, noch gar nicht weiß, wie die Geschichte dann wirklich mal wird. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, und da merken Sie auch, dass ich auch nicht der Jüngste bin, die erste Meldung, die andeutete, dass es Ende des letzten Jahrhunderts den CDU-Partei-Spendenskandal gab, worüber dann Helmut Kohl auch in Bedrängnis geraten ist und die CDU und die Hörerinnen und Hörer und die hier Beteiligten werden es in Erinnerung haben. Das war eine ganz kleine Geschichte mit Ermittlungen gegen einen Vertrauten des damaligen CDU-Schatzmeisters Walter Leißler-Kiep. An dem Abend, wo wir das gemacht haben für die 22-Uhr-Sendung, hatten wir noch überhaupt nicht in Ansätzen eine Ahnung davon, dass das groß wird. Vielleicht wäre auch gar nichts rausgekommen. Also man weiß das vorher ja nicht. So ist nun mal die Welt und das muss man auch bedenken. Das heißt, so als ein ganz klares, linear gerades Strukturprinzip, Herr Sterz, eignet sich das, glaube ich, nicht.
Aber wenn wir mal bei dem Busunfall kurz bleiben, ne, dann ist das ja, das ist für mich so ein klassisches Nachrichtending, das ja auch dann immer in den Zeitungen irgendwie so am Rand so ein Fünfspalter oder so landet. Busunfall in irgendwo anders, ganz weit weg. Das ist doch schon so ein Ding, wo ich mir vorstellen könnte, wenn ich mir sozusagen die Pflicht auferlege, immer mindestens eine Folgemeldung zu bringen, dass sowas dann eher wegfällt.
Anders. Also da würde ich, glaube ich, eher da, wo Sie, Herr Jans, aber auch Sie, Frau Borchert, schon vor einigen Minuten dran waren, an diesem Thema, wie geht es Journalismus mit Konstruktion, mit Erklärung um und so weiter. Warum machen Leute in ihren Sendungen Busunfall in Simbabwe mit 21 Toten? Naja, die wollen möglicherweise Emotionen triggern. Vielleicht gibt es auch Bilder, die schlimm aussehen, die sich vielleicht in Social Media auch für Reichweite eignen, so bitter das ist, das hat auch was mit Geschäftsmodellen zu tun. Wir machen sowas eigentlich nur, wenn wir auch erklären können, Die Straßen in Simbabwe gelten grundsätzlich als unsicher oder in Simbabwe gibt es nach einem Embargo irgendeines anderen Staates seit längerem Probleme mit den Ersatzteilen für Bussen. Das heißt, wenn wir das irgendwie auflösen und erklären können, wenn es da mehr gibt als nur das Zuschaustellen von besonderem menschlichen Leid, dann würden wir diese Meldung machen. Und dann, glaube ich, hat diese Meldung auch ihre Berechtigung.
Ich finde es einen sehr spannenden Vorschlag und einen, über den ich so noch nicht nachgedacht habe. Ich glaube, dass er in der Praxis nicht umzusetzen ist, denn das würde ja auch voraussetzen, nehmen wir mal an, Herr Jans, Sie hören die Radionachrichten und dann wird gesagt, und im Übrigen bei dem Busunfall, den wir vor 3 Wochen gemeldet haben, Sie erinnern sich vielleicht, manche erinnern sich nicht, da ist jetzt noch irgendwie der 4. Mensch gestorben. Einfach nur mal so als Beispiel. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Ich glaube, es würde aber eher funktionieren als internes Kontrollinstrument, wenn ich als Journalistin irgendwie am Desk sitze und überlege, bringe ich jetzt was oder bringe ich das nicht? Mich einfach zu fragen, warum bringe ich das jetzt? Warum könnte das groß werden? Das fand ich auch ein ganz wichtiges Kriterium. Ist das nur eine Kleinigkeit? Hat das irgendwelche strukturellen Gründe? Weiß der Himmel, bei Busunfällen ist ja sehr oft, dass die Fahrer dann einschlafen. Das hat man überall auf der Welt vermutlich so. Ist das eine Stelle, wo es schon irgendwie 17 Mal ein Bus über eine Klippe gefahren ist und nichts passiert? Egal. Also einfach mal, als wenn man sich für eine Meldung entscheidet, dass man überlegt, würde ich da auch noch ein Follow-up machen wollen können oder ist das eigentlich nur was ich jetzt bringe, um Platz zu füllen oder ist das jetzt was eine schöne Schlagzeile hat, aber da wäre ich gar nicht bereit, mehr zu investieren. Ich finde das als Selbstkontrolle finde ich es ein gutes Prinzip und ein interessantes Prinzip. Ich glaube, in der Praxis ist es relativ schwierig, das umzusetzen.
Aber Herr Jans hat ja noch eine andere Idee, nämlich die Danach-Nachrichten. Vielleicht können Sie das auch mal kurz erklären, was da Ihr Vorschlag, Ihre Idee ist.
Ja, das geht in dieselbe Richtung, aber dass man das in gewisser Weise, wenn man sagt, das schaffen wir in den Nachrichten selber nicht. Oder Frau Borchert sagt, das hört sich bisweilen auch komisch an, da bin ich noch nicht ganz sicher. Das könnte man vielleicht hinbekommen, dass man über eine alte Nachricht neu berichtet und der Hörer nicht völlig verzweifelt ist. Aber man könnte es eventuell auch auslagern. Man könnte also überlegen, wir machen sogar eine Extra-Sendung von mir, das ist einmal die Woche. Die heißt nicht, das war der Tag und das sind jetzt nicht Reportagen, sondern das sind die danach Nachrichten. Und die nehmen sich nur eins zum Ziel, alte Nachrichten, die verschütt gegangen sind, wieder aufzugreifen und den Hörer dadurch mitzunehmen und den Hörer psychisch zu entlasten, dass man sagt, die Welt ist kompliziert, aber wir sind bei dir, wir kümmern uns um dich, auch um uns selber und wir wollen, dass sich die Themen auflösen. Und deshalb habe ich auch an eine Sache erinnert, Leute, die verhungern, es wird jetzt immer bei jedem Bericht, es gibt viele Menschen, die kommen oft nicht in einer Nachricht vor, wenn ich irgendeine wichtige Pressekonferenz wieder mal ein Anlass war. Und was machen Sie denn mit diesem Thema? Wie können Sie das nachhaltig, dauerhaft in die Nachrichten bringen, ohne eine anlassbezogene Meldung? Muss man darüber nachdenken.
Finde ich, rennen Sie bei mir, bei uns offene Türen ein, auf jeden Fall. Das mal zu bündeln und darauf hinzuweisen, indem man ein besonderes Format schafft, das würde ich sehr gerne tun. Das ist eigentlich bei uns auch auf dem Zettel, genauso wie wir vor 10 Jahren ja schon angefangen haben mit dieser Idee der vergessenen Nachrichten. Das ist jetzt nicht unbedingt das, worauf Sie jetzt angesprochen haben, Herr Jans, aber das sind Themen, die einfach durchs Raster fallen, aus ganz anderen Gründen. Und da haben wir eine Aktion gestartet mit einer Nichtregierungsorganisation. Aber das, was Sie hier vorschlagen unter dem Rubrum nachhaltige Nachrichten, finde ich genauso wichtig und würde es sehr gerne machen, wenn unsere Möglichkeiten es zulassen. Und ich lasse da nicht locker.
Ich Ich finde das toll, dass wir hier über verschiedene Ideen und Anregungen diskutieren, die vielleicht auch direkt verwerfen und vielleicht mitnehmen und dann irgendwann umsetzen. Herr Jans, so am Schluss dieses Podcasts, haben Sie das Gefühl, okay, es bleibt alles beim Alten, heute Abend muss ich wieder zu meinem gedanklichen Mülleimer gehen und da ganz viel reinhauen an Informationsmüll, oder ja, merken Sie, okay, vielleicht liegt es auch an mir, ich muss da jetzt anders mit umgehen und es gibt halt so viele Nachrichten, ich bin selbst gefragt, oder haben Sie Hoffnung, dass sich was ändert? Was ist so das, was Sie aus diesem Gespräch heute mitnehmen?
Also ich denke, ich bin immer selbst gefragt als mündiger Bürger, und je mehr mündige und je viel mehr mündige Menschen es gibt, desto besser funktioniert das auch. Aber ich glaube, wir haben hier heute mit klugen Leuten gesprochen. Ich fand das alles sehr interessant und aufschlussreich. Mir ist klar, es geht nicht über Nacht und die Dinge verändern sich langsam. Es ist wie eine Dampfwalze. Und wenn sowohl Herr Bartolaso und Frau Borchert viele Dinge selber richtig finden, selber schon bedacht haben, ist das für mich genau der richtige Weg, und ich bin also sehr zufrieden in dem Sinne.
Und damit das Ganze auch so nachhaltig bleibt, Herr Jans, so wie das ja so ein roter Faden in unserem Gespräch war, wenn sich da, sagen wir mal, in einem Jahr nichts getan hat, dann klopfen Sie uns auf die Finger. Ist das eine Abmachung?
Ja, okay, muss ich mir jetzt aufschreiben. Okay, Jahrestag, alles klar.
Jahrestag, ja.
Da gibt's also bestimmt noch mal ein Wiedersehen und Wiederhören mit Klaus Jans, unserem Hörer, mit dem wir über die Nachhaltigkeit von Nachrichten gesprochen haben. Mit dabei waren Deutschlandfunk-Nachrichtenchef Marco Bertolaso und die Journalistin und Medienforscherin Alexandra Borchert. Ich bin Christoph Sterz, und so wie wir mit Klaus Jans diskutiert haben, würden wir das auch gerne mal mit Ihnen machen. Also wenn Sie ein bestimmtes Thema haben aus dem Bereich Medien und Journalismus, oder wenn Sie mal wissen wollen, wie Journalistinnen und Journalisten eigentlich so arbeiten, bestimmte Dinge entscheiden und machen oder auch nicht machen, dann schicken Sie gerne eine E-Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de, und vielleicht hören wir uns dann ja schon bald an dieser Stelle.